Ja, wir wenden uns jetzt David, dem Mann nach dem Herzen Gottes, zu. Verse aus zwei Psalmen dem folgenden voranstellen. Psalm 23, Vers 1. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und der Vers 6, fürwahr, Güte und Huld werden mir folgen alle Tage meines Lebens, und ich werde wohnen im Hause des Herrn auf immer da. Dann der Psalm 78, der Vers 67, der Vers 68, er erwählte den Stamm Juda, den Berg Zion, den er geliebt hat, Verse 70 bis 72, und er erwählte David, seinen Knecht, und nahm ihn von den Hürden der Schafe, hinter den Säugenden weg, ließ er ihn kommen, um Jakob sein Volk zu weiden und Israel sein Erbteil. Und er weidete sie nach der Lauterkeit seines Herzens und mit der Geschicklichkeit seiner Hände leitete er sie. Also wir werden David auf seinem Weg von der Berufung zum König bis zum Ziel seines Lebens folgen. Nur einzelne Stationen natürlich und nicht ausführlich. Auf diesem Weg entstanden die 75 Psalmen, die seine Überschrift tragen, seinen Namen in der Überschrift tragen. Bei 15 dieser Psalmen steht in der Überschrift, wann und wie sie entstanden. Das ist auf einem Extrablatt, sind die zusammengetragen, all diese 15 Psalmen mitsamt Überschrift. Dieses Blatt habt ihr. Und diese Psalmen wollen wir uns besonders vornehmen. Wir werden dabei vom 23. Psalm ausgehen. Dieser nennt zwar in der Überschrift den Anlass der Entstehung nicht, aber der Inhalt lässt uns vermuten, dass dieser einer der frühen, vielleicht überhaupt der erste der Psalmen Davids war. Und in diesem Psalm befindet sich gleichzeitig eine Vorwegnahme seines ganzen Lebens. Und darum soll uns dieser Psalm die Leitlinie sein, an der wir uns festhalten, während wir uns über diesen Abgrund bewegen. Irgendwo muss man sich ja immer festhalten, um ans Ziel zu kommen, eine Leitlinie, eine Planke, irgendetwas haben, um sich daran festzuhalten, damit man das Ziel erreicht und nicht abstürzt. Also das wird unsere Leitlinie sein. Lesen wir diesen Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er lagert mich auf grünen Auen, er führt mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele. Er leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit, um seines Namens willen. Auch wenn ich wanderte im finstern Tal, fürchte ich nichts Übles. Denn du bist bei mir, dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Fürwahr, Güte und Huld werden mir folgen alle Tage meines Lebens, und ich werde wohnen im Hause des Herrn auf immer da. Der Psalm beginnt mit dieser Aussage, der Herr ist mein Hirte. Das erklärt das ganze Leben Davids. Der Herr steht am Anfang, und zwar der Gott, der Gott Davids ist, der sein Hirte ist. Er hat David erwählt, er hat David berufen, er hat David zum König gemacht. Und weil der Herr am Anfang steht, ist auch das Ziel, ist auch das Ende gewiss. Wäre die ganze Sache von David ausgegangen, hätte er es sich vorgesetzt, König sein zu wollen,
Wie unsicher wäre die Sache gewesen, genauso unsicher wie David selbst. Da sie aber von Gott ausging, wie diese beiden Verse, die wir lasen, aus Psalm 78, und sagen, darum war das Ende gewiss. Vers 6, und das können wir wunderbar auf uns anwenden. Am Anfang unserer Errettung, am Anfang unserer Berufung und am Anfang unseres ganzen Glaubenslebens, das wir leben haben und des Weges, den wir durch diese Welt zu gehen haben, steht Gott, unser Gott, dein Gott, mein Hirte, und darum ist das Ziel gewiss. Fürwahr, Güte und Huld werden mir folgen. Alle Tage meines Lebens, das ganze Leben an jedem Tag meines Lebens. Also Gottes Treue wird ihn verfolgen, so müsste man das wörtlich übersetzen. Die werden mir folgen, mich bewahren und mich darum sicher an dieses Ziel bringen. Und so kann David sagen, ich werde wohnen im Hause des Herrn auf immer da. Ein Reisender war einmal unterwegs in einem Reisebus. Dann musste der Bus halten, wegen einer großen Schafherde. Und der Hirte, der diese Schafherde führte und weidete, hatte zwei Hunde. Und diese Hunde, die sind also wie die Turmschwalben um einen Kirchenturm kreisen, sind die um diese Herde gekreist und haben gebellt und gemacht die ganze Zeit. Und dann sagt ein Reisender zu seinem Nachbarn, diese beiden Hunde heißen Güte und Huld. Wie? Und dann hat er gesagt, Güte und Huld werden mir folgen, alle Tage meines Lebens. Hier steht zwar, Güte und Huld werden mir folgen, wir müssten das Hebräische so übersetzen, wie es da steht. Güte und Huld werden mich verfolgen. Im Hebräischen steht Radaf. Und das ist das Verb, das verwendet wird, zum Beispiel für einen Asael, wo er Abner nachsetzt und ihn unbedingt haben will. Der Feind, der einmal auf den Fersen ist, von ihm sagt man, er verfolge einen Radaf. Und ein Feind, der dir auf den Fersen ist, den schüttelst du nicht ab. Du willst ihn loswerden, er lässt dich nicht. Und das sagt hier David, Gottes Güte und Huld lassen mich nicht. Sie folgen mir, nein, sie verfolgen mich. Und das hat David in seinem Leben erfahren und erlebt. Er folgte den bösen Anschlägen seines Herzens, um nur ein Beispiel zu nennen, als er seine Sünde mit Bathseba beging und diese Sünde vertuschte und nicht davor zurückschreckte, den Mann Bathsebas umbringen zu lassen. Aber Gottes Güte und Huld hat David nicht gelassen. Gott sandte jemanden zu David, den David sich zu allerletzt wünschte, einen Mann, der zu ihm kommt und ihn seiner Sünde überführt. Denn genau das wollte er nicht. Er wollte seine Sünde vertuschen, niemand sollte es wissen. Gottes Güte und Huld hat ihn wahrlich verfolgt. Seine drastische Ausdrucksweise, um damit einfach zu sagen, Gott lässt die Seinen nicht. Und darum kann David so gewiss sein und sagen, ich werde wohnen im Hause des Herrn, auf immer da. Das also ist der ganze Bogen, den dieser Psalm spannt. Der Herr ist mein Hirte, er steht am Anfang und darum ist das Ziel gewiss. Ich habe diesen Psalm in folgende 8 Unterabschnitte oder unterteilt, oder ich will diesen Psalm in 8 Schritten durchschreiten. Folgende 8 Punkte. Erstens, der Herr war sein Hirte. Das werden wir sehen, wenn wir 1. Samuel 16 aufschlagen. Der Herr ist mein Hirte, Stichwort dazu, Davids Erwählung. Dann, zweiter Schritt, mir wird nichts mangeln. Davids Jugend, 1. Samuel 16 und 17, Davids Jugend. Drittens, er lagert mich auf grünen Auen, er führt mich zu stillen Wassern, er erquickt meine Seele. Dazu habe ich 1. Samuel 16, 17 und 18 angeführt als Beispiele und habe das so umschrieben, Davids glänzender Morgen. Der Anfang Davids ist zu schön, um wahr zu sein. Alles ist perfekt. Besser hätte es ihm nicht gehen können. Jeder Beziehung. Also das erklärt, damit, das meine ich mit dieser Umschreibung Davids glänzender Morgen. Viertens, auch wenn ich wandere im finstern Tal, Davids Weg zu seiner Bestimmung, seine Bestimmung ist, als König über Israel zu herrschen. Davids Weg dazu ist der Weg durchs finstere Tal. Und das wird uns dargelegt in 1. Samuel 19 bis 30. Langer Weg, lange Kapitel, lange Jahre. Als fünftes, du bereitest mir einen Tisch angesichts meiner Feinde, Davids Drangsal. Das geht bis 2. Samuel 4, greift allerdings auch zurück, also ich habe wieder angefangen mit 1. Samuel 19 bis 2. Samuel 4. Bis dahin wird David immer wieder bedrängt von mehreren Feinden und mehrere Male wird er nahezu getötet. Also das ist fünftens Davids Drangsal. Dann sechstens, du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. 2. Samuel 5 bis 10. David als König über Israel. In diesen Kapiteln wird uns beschrieben, wie David über Israel regiert und Recht und Gerechtigkeit übt. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt. Wie viele Male wurde David gesalbt? Stimmt das? Dreimal. Ja, dreimal. Zuerst von Samuel, 1. Samuel 16. Und dann wurde er gesalbt von den Männern Judas in Hebron. Und nach diesem Bürgerkrieg, muss man das ja nennen, David und Juda gegen Isboschet und Israel. Ja, Abner war... Abisai, Abner, ja, Heerführer Abner, also nach diesem Bürgerkrieg wurde David auch von Israel gesalbt, also dreimal. Du selbst hast mein Haupt mit Öl gesalbt, König über ganz Israel, 2. Samuel 5 bis 10. Siebtens, Güte und Huld werden mir folgen alle Tage meines Lebens, 2. Samuel 11 bis 21. Habe ich so überschrieben, David von Sünde übereilt. Und dann achtens, ich werde wohnen, ja, das sind die Kapitel 2. Samuel 11 bis 21, David von Sünde übereilt. Und achtens, ich werde wohnen im Hause des Herrn auf immerdar. 2. Samuel 22 bis 24, David am Ziel. 2. Samuel 24, da ist David am Ziel. dort hat er wirklich das Ziel erreicht, das Gott für David gesetzt hatte, den Mann nach dem Herzen Gottes. Der Mann nach dem Herzen Gottes hatte das im Herzen, was Gott auch im Herzen hatte, eine Wohnung zu haben unter den Seinen. Unter den Seinen zu wohnen. Und was steht denn in 2. Samuel 24? Zuerst wiederum eine Sünde Davids, will das Volk zählen. Aber wir sehen, wie das zum Anlass wird. Wiederum im Kleinen demonstriert, was Gott in der Heilsgeschichte tut. Die Sünde des Menschen wird für Gott zum Anlass sein, Heil zu offenbaren. Und so hier auch im Kleinen, die Sünde Davids wird zum Anlass, dass Gott dem David den Ort zeigt, wo sein Haus stehen muss. Der Altar und das Haus. Und wo David das, den Ort gefunden hat, an dem Gott wohnen will und wird, in Zion, hat David sein Ziel erreicht. Nachher legt er sich gewissermaßen ins Bett und bestellt nur noch sein Haus und sagt, ja, Salomo wird nach mir König. Nachher tut er nichts mehr. Er hat also dort wirklich sein Ziel erreicht. Das ist das Ziel, das Gott für David bestimmt hatte. Dazu hat er David berufen. Und der Weg, der ihn dahin führte, dieser Weg war Anlass zur Entstehung dieser Psalmen, die wir jetzt miteinander lesen wollen. Also, wir kommen zum ersten Punkt. Der Herr ist mein Hirte, Davids Erwählung. Der ewige Gott ist Davids Hirte. Und das bedeutet, dass am Anfang des Lebens und der Berufung Davids Gott steht. Gottes Wille. In 1. Samuel 16 wird das so beschrieben. 1. Samuel 16, Vers 1. Und der Herr sprach zu Samuel, bis wann willst du um Saul trauern? Da ich ihn doch verworfen habe, dass er nicht mehr König über Israel sei. Fülle dein Horn mit Öl und gehe hin, ich will dich zu Isai, dem Bethlehemiter, senden, denn ich habe mir unter seinen Söhnen einen König ersehen. Ich habe ersehen. Und nachher wird uns zuerst gezeigt, welche alle er nicht erwählt hat. Vers 7, Verse 6 und 7, es geschah, als sie kamen, da sah er Eliab, und er sprach, gewiss, vor dem Herrn ist ein Gesalbter. Aber der Herr sprach zu Samuel, blicke nicht auf sein Aussehen und auf die Höhe seines Wuchses, denn ich habe ihn verworfen. Denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht. Denn der Mensch sieht auf das Äußere, aber der Herr sieht auf das Herz. Da rief Isai Abinadab und ließ ihn vor Samuel vorübergehen. Und er sprach, auch diesen hat der Herr nicht erwählt. Da ließ Isai Schamma vorübergehen und er sprach, auch diesen hat der Herr nicht erwählt. Und Isai ließ sieben seiner Söhne vor Samuel vorübergehen, aber Samuel sprach zu Isai, der Herr hat diese nicht erwählt. Das wird uns so mit solchem Nachdruck gesagt, so oft wiederholt, um uns deutlich zu machen, der wurde König, den Gott dazu erwählt hatte. Das ist natürlich genau das Gegenteil von dem, was bei Saul war. Gott hat in Saul auch jemanden ausgesucht. Ja, Gott hat ihn ausgesucht. Aber hat genau den ausgesucht, den das Volk sich wünschte und wollte. Also genau nach den Vorstellungen des Volkes. Aber Walter wird ja darüber reden, über Saul, dann werden wir das sicher hören und sehen. Also, David von Gott erwählt. Vers 12, und er sandte hin und ließ ihn kommen, und er war rötlich, dazu schön von Augen und von gutem Ansehen, und der Herr sprach auf, salbe ihn, denn dieser ist es. Da nahm Samuel das Ölhorn und salbte ihn inmitten seiner Brüder, und der Geist des Herrn geriet über David von selbigem Tage an und hinfort, und Samuel machte sich auf und ging nach Rama. Das ist eine der ersten und wichtigsten Wahrheiten, wenn nicht die wichtigste überhaupt, was Schöpfung und Erlösung betrifft. Am Anfang der Schöpfung steht Gott. Im Anfang schuf Gott. Am Anfang der Erlösung steht Gott. Im Anfang war das Wort. Das Wort ward Fleisch und das Wort wohnte unter uns. Und dieses Wort ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Im Anfang der Schöpfung, im Anfang der Erlösung, im Anfang der Errettung, im Anfang der Berufung steht Gott. Das Evangelium geht von Gott aus. Und weil es von Gott ausgeht, führt es sicher zu Gott. Der Römerbrief, der das Evangelium umfassender und gründlicher darlegt als irgendein anderer Brief des Neuen Testaments, sagt fast gewissermaßen zusammen, nachdem Paulus das Evangelium dargelegt hat, 8 Kapitel lang, und nachher diese gleiche Wahrheit auf Israel angewendet hat, was ist dann mit Israel? Nachdem er das erörtert hat, sagt er, o Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes. Wie unausforschlich sind seine Gerichte, wie unausspürbar seine Wege, denn wer hat ihm zuvor gegeben und es wird ihm vergolten werden? Und dann heißt es am Schluss, denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Weil es von ihm kommt, durch ihn geschieht, ist es auch für ihn und führt es auch sicher zu ihm. Nun, das wird an so vielen Beispielen in der Heilsgeschichte demonstriert. An Abraham, der Vater des Glaubens, Nehemia sagt von ihm, Gott erwählte sich Abraham. Rief diesen Abraham heraus aus diesen Götzendienern, die in Ur in Chaldäa war. Nehemia 9, Vers 7. Und Stephanus sagt in seiner Verteidigungsrede vor dem Hohen Rat, der Gott der Herrlichkeit erschien Abraham. Am Anfang des Lebens der Erzväter steht Gott, so wie Paulus in Apostelgeschichte 13, Vers 17 in der Synagoge in Antiochien sagt, der Gott dieses Volkes Israel erwählte unsere Väter. Gott erwählte Israel, 5. Mose 7, Verse 6 bis 8. 5. Mose 7, Verse 6 bis 8. Denn ein heiliges Volk bist du dem Herrn, deinem Gott. Dich hat Gott, der Herr, dein Gott, erwählt, ihm zum Eigentumsvolke zu sein, aus allen Völkern, die auf dem Erdboden sind. Gott erwählte Aaron, den hohen Priester. Das wählte nicht Israel aus, wer hoher Priester sei. Gott erwählte Aaron. Gott erwählte Mose, die Leviten. Gott erwählte einen Jeremia und berief ihn, ehe er im Mutterleib war, Jeremia 1, Vers 5. Gott erwählte die Apostel, der Herr Jesus, rief die zu sich, Lukas 6, Vers 13. Als es Tag wurde, rief er seine Jünger herzu und erwählte aus ihnen 12, die er auch Apostel nannte. Also der Dienst der Apostel ging vom Herrn aus, von seiner Berufung. Paulus nennt sich selbst Apostel Jesu Christi durch Gottes Willen. Die ganze Gemeinde, von ihr heißt es in Epheser 1, Vers 4, auserwählt in Christus vor Grundlegung der Welt. Und so machen es uns die Schreiber der Bibel immer wieder bewusst, im Anfang steht Gott. Und ohne dieses Wissen wäre Davids Leben nicht zu verstehen, nicht zu begreifen, nicht zu erklären. Wäre sein Gott nicht sein Herr und Hirte, der ihn berief, der ihn salben ließ, der ihn sein Ziel setzte, der ihm den Weg wies und der ihn diesen Weg führte. Und David kann zweitens schon früh sagen, mir wird nichts mangeln. Er wuchs in einer offensichtlich gottesfürchtigen Familie auf, denn er kann in einem Psalm bekennen und sagen, dass Gott ihn von Jugend auf gelehrt hat. Und wir dürfen annehmen, dass seine Eltern ihn gelehrt haben über den Gott der Väter.
Ich habe hier diese Stelle notiert. Von Jugend auf hast du mich gelehrt. Ja, hier muss das sein. Psalm 71, 17. Ja. Psalm 71, 17. Gott, du hast mich gelehrt von meiner Jugend an. Und bis hierher habe ich deine Wundertaten verkündet. So hat er das Vorrecht, dass er von Jugend an gelehrt wurde, durch seine Eltern und dadurch von Gott selbst gelehrt wurde. Und das muss in seinem Herzen schon Glauben geweckt haben, an diesen Gott. So dass er als junger Mann schon sagen kann, der Herr ist mein Hirte. Dass er als junger Mann bereits zum König gesalbt werden kann. Und es heißt dann dort ausdrücklich, dass der Geist Gottes auf ihn kam und hinfort. 1. Samuel 16, 13. Von selbigem Tag an geriet der Geist des Herrn über David und hinfort. Er verstand es, zur Harfe Psalmen zu singen. Das gibt uns den Eindruck eines jungen Menschen, der seine Aufgabe hat, seine Arbeit tut, dankbar, zufrieden, seinen Gott rühmt, seinem Gott dankt, ein dankbares Gemüt, in Ruhe, in Frieden. Mir wird nichts mangeln. 1. Samuel 16, 17 bis 23, da wird das gesagt, dass er es verstand, zur Harfe zu singen. Saul sprach zu seinen Knechten, er seht doch einen Mann, der gut spielen kann und bringt ihn zu mir. Und einer von den Knaben antwortete und sprach, siehe, ich habe einen Sohn Isais des Bethlehemiters gesehen, der des Spielens kundig ist und er ist ein tapferer Held, und ein Kriegsmann, und der Rede verständig, und ein schöner Mann, und der Herr ist mit ihm. Also wir müssen wirklich sagen, diesem Mann geht es gut. Der Herr ist sein Hirte, der Herr ist mit ihm. Er erlebte es, wie Gott ihm beistand und wie er mit Gottes Hilfe seine Schafe aus dem Rachen wilder Tiere befreite. In Kapitel 17 kann er nämlich davon erzählen, wo er sich mit Saul unterredet, bevor er sich zum Zweikampf stellt. 1. Samuel 17, Verse 34 und folgende. Dein Knecht weidete das Kleinvieh für seinen Vater, kam nun ein Löwe oder ein Bär und trug ein Stück von der Herde fort. So lief ich ihm nach und schlug ihn und entriss es seinem Rachen. Und Vers 37,
David sprach: Der Herr, der mich aus den Klauen des Löwen und aus den Klauen des Bären errettet hat. Und dann sehen wir noch etwas hier in 1. Samuel 16. Er scheint offensichtlich ein bescheidener, gefügiger, dienstbereiter Mensch gewesen zu sein. Kaum gesalbt, geht er auf die Felder und macht seine Arbeit. Sein Vater Isai wird ihm gesagt haben: David, geh auf die Felder. Er hat das gemacht. Und er ist auf den Feldern und nachher wird er gebeten, dass er zu Saul kommt und dort vor Saul spielt. Er geht hin. So wie sein Vater Isai ihm sagt. Vers 18. Einer von den Knaben, Vers 20. Isai nahm einen Esel mit Brot und einen Schlauch Wein und ein Ziegenböcklein und er sandte es durch seinen Sohn David an Saul. Und David kam zu Saul und stand vor ihm. Nun, wenn wir das jetzt weiter ausführen und ausdehnen auf sein ganzes Leben: Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Wir brauchen Versorgung und wir brauchen Schutz. Das sind die beiden Dinge, die wir brauchen, um zu leben und um unsere Reise durch diese Zeit zu bestehen. Wir brauchen Nahrung und wir brauchen Schutz. Und beides findet David in seinem Gott. Gott versorgt mich vollkommen. Es fehlt mir nichts und er schützt mich vollkommen. Kein Feind kann mich antasten, mich verderben. Das ist genau das, was das Kind Gottes in seinem Gott hat. Gott versorgt uns Tag für Tag mit allem, was wir brauchen. Unseren Leib, er ernährt uns und er schützt uns. Darum sagt Paulus: Wenn wir Kleidung, wenn wir Nahrung und Bedeckung haben, dann sollen wir damit zufrieden sein. Aber eigentlich sollten wir nicht einfach zufrieden sein und sagen: Naja, ich kann ja nicht klagen. Sondern wir sollten danken. Ja, Gott könnte uns ja verhungern lassen, elend. Und verfrieren lassen, immer draußen stehen bei Schoppenwetter. Aber wir müssen es nicht. Also er ernährt uns, er schützt uns. Und er schützt und ernährt und schützt auch unser wahres Leben. Und wäre nicht Gott unser Halter und unser Beschützer, wir kämen um. Es muss Gott selbst unser Halter und unser Beschützer sein. Und wenn das so ist, dann kann David sagen: Sogar wenn ich durchs finstere Tal gehe, Gott ist Gott. Und wenn er mein Hirte ist, dann bedeutet es, dass er mich dahin führt. Dann ist er nämlich auch da bei mir. Und dann versorgt er mich auch da. Und dann schützt er mich auch da. Er lagert mich auf grünen Auen. Er führt mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele. Das ist Davids glänzender Morgen. Wann haben wir angefangen? Fast 20 nach. Ja, viel Zeit bleibt nicht mehr. Davids glänzender Morgen, wenn wir bedenken, was diesem Mann widerfuhr: Er wird als Jüngling gesalbt vor seinen älteren Brüdern und damit über seine Brüder erhoben. Er wird bald zum König gerufen, vor ihm zu stehen. Und dann erringt er als junger, noch ganz unbekannter Mann, gleich am Anfang, zu Beginn seiner Laufbahn, den aufsehenerregendsten Sieg seines ganzen Lebens. Gleich am Anfang schon. Er besiegt Goliath, und nach diesem Sieg über Goliath
war natürlich dieser Mann David in aller Munde in Israel. Saul wollte wissen, wer ist das schon wieder? War offensichtlich ein bisschen vergesslich. Oder vielleicht wollte er wissen, wie heißt sein Vater jetzt schon wieder? Ach so, Isai von Bethlehem. David ben Isai. Und alle haben es einander erzählt. Habt ihr gehört? David ben Isai. In ganz Israel hat man davon gesprochen. Sein Name muss in aller Munde gewesen sein. Und dann, es kommt noch besser. In 1. Samuel 18. Er wird zum persönlichen Freund, zum engsten Freund Jonathans. Wir könnten sagen, des Kronprinzen. Jonathan liebt ihn. 1. Samuel 18. Vers 1. Es geschah, als er aufgehört hatte, mit Saul zu reden, da verband sich die Seele Jonathans mit der Seele Davids, und Jonathan liebte ihn wie seine Seele. Und dann wird er der Liebling des ganzen Volkes. Vers 5. David zog aus, wohin immer Saul ihn sandte, und er hatte gelingen. Er hat gelingen bei dem, was er tut. Saul setzt ihn über die Kriegsleute. Und er war in den Augen des ganzen Volkes und auch in den Augen der Knechte Sauls wohlgefällig. Das ganze Volk hat Freude an ihm. Im Vers 16. Ganz Israel und Juda hatten David lieb, denn er zog aus vor ihnen her. Und dann lieben ihn auch noch Frauen. Steht auch zweimal in diesem Kapitel. Vers 7. Die Frauen bewundern ihn. Die Frauen, die da spielten, sangen und sprachen. Saul hat seine Tausende erschlagen, David seine Zehntausende. Vers 20. Michal, die Tochter Sauls, liebte David. Wirklich ein glänzender Morgen. Der Herr, der Davids Hirte ist, führt David auf grüne Auen zu stillen Wassern. Er erquickt seine Seele. Er führt ihn wirklich über Höhen. Und dann kommt in Kapitel 19, ganz plötzlich, für David wenigstens, ganz plötzlich, schlagartig, von einem Augenblick auf den anderen, wendet sich die Liebe, die Sympathie in Hass, mörderischen Hass. Man will ihn umbringen. Und dieser Sturz muss ungeheuer schmerzhaft gewesen sein. Und zwar aus zwei Gründen. Erstens, weil er aus so großer Höhe erfolgte. Gott hat ihn so hoch hinaufgeführt. War der Geliebte von Saul. Saul liebte ihn. Die Knechte Sauls liebten ihn. Und mit einem Mal will Saul ihn umbringen und die Knechte Sauls auch. Und stellen sein Haus und wollen ihn umbringen. Aus so großer Höhe fällt er und zweitens völlig unverschuldet. Unverschuldet. Er hat nichts getan. Hat nichts falsch getan. Hat nichts Böses getan. Hat keinen Misserfolg gehabt, wo er das Missfallen Sauls hätte auf sich ziehen können. Aber der Gott, der ihn geführt hatte bis dahin, der ihn auch über solche Höhen geführt hatte, der ging auch mit ihm hinab in diese Tiefen. Und der Gott, der Davids Hirte hieß, der hatte auch Davids Seele und Davids Herz so erfüllt und so festgemacht, dass er wusste, dass er David dahin führen kann. Und es ist so, als ob er mit ihm auf der Höhe gestanden war und dann hinuntergeschaut hätte ins finstere Tal und gesagt, David, komm, geh mit da hinab. Und wenn ich wanderte, kann nachher David sagen, im finstern Tal, ja, er wird wirklich ins finstere Tal hinabgeführt und durchs finstere Tal, auch da erfährt er, erlebt er, dass der Herr sein Hirte bleibt. Nun, von der nächsten Stunde an wollen wir uns dann mit dieser Frage
beschäftigen. Wozu denn? Es war doch viel schöner vorher. Wir haben es doch auch lieber schön. Oder? Hätten es lieber schön. Aber der Herr fragt uns nicht, was wir gerne hätten. Er sendet solche Dinge und führt uns durch solche Dinge, die wir uns nie ausgesucht hätten. Es sucht sich niemand Leid aus. Und Schmerz und Enttäuschungen und bittere Erfahrungen, das sucht sich niemand aus. Aber weil der Herr unser Hirte ist und weil er uns an dieses Ziel führen will, das er uns gesetzt hat, darum führt er uns da hindurch, wo wir hindurch müssen. Wollen wir dahin kommen und das werden, was Gott sich für uns vorgesetzt hat.